Der Predigtext steht im Johannesevangelium, Kapitel 11, die Verse 25 und 26. Und Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Liebe Gemeinde, in diesen Tagen gedenken die Menschen in unserem Land ihrer Toten. Es ist Spätherbst, die Ernte ist eingebracht, die Blätter fallen, die Tage sind trübe, sie werden kürzer, es wird kalt. In solcher Zeit sind Gedanken an den Tod naheliegend. Denn wenn wir der Toten gedenken, dann schwingt darin unweigerlich der Gedanke an das eigene Sterben mit. Das Denken von uns Menschen reicht nur bis zum Tod. Zumindest in der Sprache unterscheiden sich da die glaubenden Menschen kaum von den anderen. Sätze wie "Es geht zu Ende mit ihm" oder "Es ist aus" gehen auch uns über die Lippen, wenn wir vom Sterben sprechen. Es ist so, der Mensch kann nur bis zum Tode hindenken. Dann ist es zu Ende. Und so stehen wir Menschen zwischen Leben und Tod, zwischen Geborenwerden und Sterben. Und wir wissen, das ist der Lauf der Natur. Darum auch wohl gedenken wir der Toten dann, wenn uns die Natur ans Sterben erinnert. Jesus aber hat in diese Wahrheit unseres Lebens hinein eine neue Wahrheit gesetzt. Mit seinem Wort und seinem Leben. Sein Wort: Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird nimmermehr sterben, steht in krassem Gegensatz zu unserem herbstlichen Nachdenken über den Tod. Jesus selbst steht offenbar nicht zwischen Leben und Tod, sondern zwischen Tod und Leben. Er hat dieses Wort gesprochen im Angesicht der Trauer und Bestürzung von Angehörigen über den Tod eines Menschen in der Mitte seines Lebens. Lazarus hieß dieser Mann. Lazarus und seine beiden Schwestern, Martha und Maria, zählten zu den Freunden Jesu. Maria und Martha waren nun nicht nur traurig und bestürzt über den vorzeitigen Tod ihres Bruders, sie waren umso tiefer erschüttert, weil sie Jesu verzögerte Ankunft bei ihnen dafür verantwortlich machten. Herr, wärest du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Was für ein Glaube! Sie müssen gemerkt haben, dass die Gegenwart Jesu eine Kraft Gottes ist gegen den Tod. Aber auch Gott kann zu spät kommen. Der verzweifelte Satz, wärest du hier gewesen, erklingt in unserer Geschichte zweimal. Was übrig bleibt, ist Trauer und Weinen und der hilflose Versuch der Nachbarn und Mitmenschen zu trösten. Das ist die Wahrheit des Todes in der Dimension dieser Welt, damals und heute. Der Mensch steht zwischen Leben und Tod. Und einmal siegt der Tod über sein Leben. Das gilt, meine Schwestern und Brüder, für uns alle. Wir mögen uns in diesem Leben durch vieles unterscheiden. Durch Aussehen, durch Kleidung. Wir mögen Frau oder Mann sein, mehr oder weniger begabt, mehr oder weniger wohlhabend. Einmal siegt der Tod über unser Leben. Der Mensch steht zwischen Leben und Tod und hat der Tod einmal seine Hand auf den Menschen gelegt und kommt dann auch noch die göttliche Hilfe zu spät, verstärkt durch unsere Gebete, dann ist alles verloren und das Leben zu Ende. Daran ändert auch der Glaube an eine zukünftige Auferstehung nichts. Denn das bringt Martha zum Ausdruck, dass sie daran glaubt, dass Lazarus eines Tages auferstehen werde am Ende der Tage. Aber hier und heute beherrscht die bittere Wirklichkeit des Todes die Welt. Beherrscht die Szene, beherrscht das Denken und Empfinden und beherrscht das Leben. Als Jesus das sieht, ergrimmt er im Geist, heißt es, und empört sich. Gegen wen? Wogegen? Wer ist schuldig? Wer verantwortlich? Wen trifft hier der göttliche Zorn? Gar noch die Trauernden? Jesus steht auf gegen die Natur des Todes. Er steht auf gegen ein Leben, das auf den Tod hingerichtet ist und das sich dem Tod unterwirft. Und darum, weil und wenn Leben sich dem Tod unterwirft, Leben nicht Leben ist. Jesus ruft hier den Toten zurück ins Leben. Es ist, als ob Lazarus sich im Tode in der Gruft verkrochen hätte. Und Jesus fordert ihn heraus ins Leben. Er, Lazarus und alle, die dabei stehen, sollen Zeuge sein von jenem Leben, das stärker ist als der Tod. Sie sollen einmal in ihrem Leben erfahren haben, dass es ein Leben gibt, das stärker ist als der Tod. In ihre Herzen soll eine Wahrheit gepflanzt werden. Wie immer ihr Leben aussehen wird, wie immer die Welt aussehen wird. Die Wahrheit, dass es ein Leben gibt, das stärker ist als der Tod. Ein Leben am Gegenüber zu dem Geheimnis Jesu. Hier in diesem Zusammenhang ist nicht vom Glauben die Rede, der in manchen Herzen schlummert als heilsame Lebenskraft und oftmals wunderbares Geschehen im Leben ermöglicht. Auch das findet in den Evangelien seinen Niederschlag. Immer wieder einmal sagt Jesus einem Menschen, der gesund wird: Dein Glaube hat dir geholfen. Jesus glaubt an den Glauben. Der Glaube ist eine unschätzbare, wunderbare Kraft und macht Wunder möglich. Aber der Glaube von uns Menschen überwindet nicht den Tod. Alle Wunder. So wie wir Menschen geneigt sind, Wunder zu interpretieren, wenn wir sie überhaupt erleben, alle Wunder beugen sich letztlich dem Tod. Hier aber ist vom Glauben an die Person Jesu die Rede. Hier ist ein Gegenübertreten. Du und ich, du der Tote, ich der Lebendige, rufe dich ins Leben. Lazarus, komm heraus. Hier ist von einem Glauben die Rede, der personalen Charakter hat. Und darum vielleicht reden wir gelegentlich vom persönlichen Glauben. Damit meinen wir eigentlich nicht den privaten Glauben, sondern wir meinen einen Glauben von Person zu Person. Einen Glauben von du und ich, der mein ganzes Wesen, mein Innerstes betrifft und mich ruft in das Gegenüber des Gottes, der von sich sagt: Ich bin. Jesus, an den wir glauben, steht zwischen Tod und Leben und nicht mehr zwischen Leben und Tod. Das ist das Geheimnis seines Lebens. Und in jener Szene leuchtet in dieser Welt für einen Augenblick die Herrlichkeit Gottes auf. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das geschieht. Lazarus ist später nach einem erfüllten Leben mit Gewissheit wieder gestorben. Wir wissen nicht einmal, ob sein zweites Sterben leichter war als sein erstes. Und wir müssten eigentlich wissen, dass es ein hohes Maß an Verantwortung braucht, einen Menschen aus dem Tod ins Leben zu rufen. Denn rufen kann man wohl, aber leben muss dann der andere. Und Leben ist nicht nur ein Dürfen, sondern, wenn wir leben, auch ein Müssen. Und wer jemals in seinem Leben gelitten hat, weil er liebt, der weiß das. Aber ob Lazarus zweites Sterben leichter war als das erste, ist offensichtlich nicht wichtig für uns. Und darum wird es nicht erzählt. Ob Sterben leicht oder schwer ist, steht überhaupt nicht zur Diskussion. Das ist typisch für ein Leben, das zwischen Leben und Tod steht und auf den Tod ausgerichtet ist, wenn es dann letztlich vor der Wahrheit des Todes nicht mehr flüchten kann, in die Aktivitäten des Lebens. sondern durch irgendetwas, sei es der Herbst, sei es der Tod eines Menschen oder sei es nur das Gedenken an die Toten, mit Unerbittlichkeit uns gegenübertritt. Liebe Gemeinde, wen haben wir als Gegenüber unseres Lebens? Den Tod oder die Person Jesu Christi? Auf wen sind wir bezogen? Auf den Tod oder auf die Person Jesu Christi? Wer wollte behaupten, das Sterben Jesu sei leicht gewesen? Denn auch er ist gestorben. Er, der den Toten rief ins Leben. Er ist gestorben. Es geht offensichtlich um das Leben im Leben. Es geht hier offensichtlich um ein in Ewigkeit nicht sterben. Was auch immer mit uns in diesem Leben geschehen mag, es geht um Tod und Auferstehung hier. Und nicht einst. Das Geheimnis liegt in der Person Jesu und in unserem Verhältnis zu ihm. Wie ist das charakterisiert? In der Frage, was heißt das praktisch, werden wir nur von ihm her Antwort finden. Er muss von einer Quelle gelebt haben, die er uns mit diesem Wort öffnen will. Der Tod gehört zu den Dimensionen dieser Welt. Und er hängt mit dem Gefallensein des Menschen zusammen. Dieses Schicksal teilen wir alle. Die Gegenbewegung nun zum Fallen und Gefallensein ist Aufstehen. Aber wir können nicht aufstehen, auch nicht gemeinsam. Es gibt ein Gefallensein. Da können wir einander, wir Menschen einander, nicht mehr auf die Beine helfen. Und das ist unsere tiefe Resignation im Tod, die sich natürlich schon viel früher im Leben widerspiegelt. Weil es hier um ein Gefallensein geht, das nicht die Folge körperlicher Schwäche ist, sondern unser menschliches Wesen betrifft bis ins Innerste. Jesus ist eingegangen in dieses unser Menschsein, das so sehr vom Tode gezeichnet ist, trotz aller Fluchtversuche von uns Menschen. Wir haben seit damals die Grenze des Todes weit, weit nach vorne geschoben, hinausgeschoben, werden alt und älter. Aber inzwischen wissen wir, das macht es nicht leichter. Und es ändert nichts an dieser tiefen Wahrheit, dass unser Tod und das Gefallensein eine unverbrüchliche Einheit bilden. Jesus in unserer Mitte ist der auferstandene Mensch. In ihm war ein Leben, das in Ewigkeit nicht stirbt. Er kann und will uns nicht vor dem Sterben bewahren, so wenig wie er sich selbst davor bewahrt hat. Er kann und will uns aber in ein Leben führen, das der Tod nicht zerstören kann. Und dieses Leben beginnt jetzt oder gar nicht. Wir glauben nicht einfach an eine Auferstehung später. Liebe Gemeinde, die Auferstehung später, die kommt, ob wir es glauben oder nicht. An diese Auferstehung später ändert weder der Glaube noch der Unglaube etwas. Aber die Auferstehung heute in unserem Leben, die verändert uns. Die verändert das Leben. Und Jesus geht es ums Leben. Es geht ihm um den Menschen. Darum ist die Auferstehung später kein Trost. Im Gegenteil. Viele Menschen fragen sich, was dann? Es gibt in der Geschichte eine Bewegung, wo die Menschen, um dieser Frage auszuweichen und der Auferstehung später ein Schnippchen zu schlagen, so naiv waren, dass sie meinten, wenn sie sich kremieren lassen, dann könnten sie der Auferstehung entrinnen. Und da könnte der liebe Gott mal sehen, wie er sie wieder herkriegt. So naiv war man noch am Ende des letzten Jahrhunderts und manche sind es heute noch. Auch wenn man heute aus anderen Gründen kremiert. Die Frage, um die es geht, ist das Leben hier? Haben wir das Leben auf dieser Welt erschaffen? Nein. Wir werden auch das Leben in einer zukünftigen Welt nicht schaffen. Aber der Gott, der diese Welt gemacht hat und uns Menschen aus dem Staub dieser Erde durch seine Hand geformt hat, der wird auch noch die paar letzten Atome und Moleküle zusammenkratzen können, um aus uns neue Menschen zu machen. Das ist kein Problem. Das Problem ist unser Leben. Hier. Jesus in unserer Mitte ruft uns jetzt. Und wer sich rufen lässt, beantwortet damit diese Unsicherheit von Gericht und Strafe einst. Denn wenn Jesus uns vor sich ruft, dann geschieht mit uns etwas. Unser Leben wird vor ihm, dem Aufgestandenen, aufgerichtet und damit gerichtet. Und damit werden wir ein Leben leben, in dem sich der Mensch nicht ständig zu verteidigen und zu rechtfertigen sucht, weil er im Gegenüber zu Jesus gerechtfertigt worden ist. Weil in ihm etwas geschehen ist, das durch die Angst vor dem Tode nicht zu bewirken ist. Auch nicht durch die Angst vor einer zukünftigen Auferstehung. Auch nicht durch eine Hoffnung auf eine zukünftige Auferstehung. Die Kraft des Lebens, die von Jesus ausgeht, geht in dieses Leben. Zu uns Menschen, hier und heute. Damit aber, so vor Jesus gerufen, vollzieht sich ein Sterben vor dem Tod. Das mag komisch erscheinen. Der Mensch gibt den Tod preis. Er nimmt ein Gegenüber mehr ernst als das bewusste und unbewusste Wissen um das Ende seines Lebens. Damit aber auch steht unser Leben, auch unser Leben, zwischen Tod und Leben und nicht mehr länger zwischen Leben und Tod. Es öffnet sich vor uns eine Welt. Eine Welt, in der der Tod seinen Platz hat, aber nicht unser Herr ist. Ein Leben, das wir nicht mehr dem Tod unterwerfen werden, weder freiwillig noch unfreiwillig. Ein Leben, das wir auch nicht mehr um jeden Preis festhalten müssen, wenn die Zeit gekommen ist auf dieser Welt, dass die Grenze fühlbar wird, weil das neue Leben, jenes andere, jene andere Dimension der Herrlichkeit Gottes und der Ewigkeit in diesem unseren Leben, in diesem menschlichen Herzen und seinem Geist im Gegenüber zu Jesus seine Erfüllung gefunden hat. Die Frage ist darum nicht, was du glaubst. Die entscheidende Frage ist, wem du glaubst. Dem, der gesagt hat, ich bin. Die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Amen. Jesus, wenn du uns dieses dein Wort nicht zum Leben erweckst in unseren Herzen, dann bleibt uns sein Sinn verborgen. Und wir bleiben zurück im Dunkel unseres eigenen Denkens, das nur bis zum Tode reicht und damit zu Ende ist. Darum bitte ich dich, der du dieses Wort gesprochen hast mit deinem Leben, nicht nur mit deinen Lippen, der du diese Wahrheit in dieser Welt begründet und bezahlt hast mit deinem Leben. Ich bitte dich um die Hilfe deines Heiligen Geistes, in uns selbst dieses Wort zu erleuchten, es zu erfahren im Zusammenhang unseres eigenen Schicksals, in den Fragen unseres Lebens, die so verschieden sein mögen, in Freude und Leid, in den unsicheren Nächten, wo Angst uns beschleicht, auf den Wegen, auf denen wir uns fürchten, und sei es vor anderen Menschen, in der Angst vor Einsamkeit und Verlassenheit, die ein Vorauseilen des Todes ist. Jesus, du bist das Leben, das bezeugen wir. Wir sagen, dass wir es dir glauben. Es passt nicht in die Logik unseres Denkens, das mit dem Tode endet. Darum lass ein Licht in unser Herz fallen, es sei in guten oder bösen Tagen. Lass ein Licht in unser Herz fallen, wie immer uns das Leben begegnen mag, dass wir die Spur finden, diese Spur, die uns zum Leben führt. Und zu jener Kraft, die stärker ist als der Tod, weil das Geheimnis deines Lebens zu unserem Leben diesen Tod überwindet und ein Bewusstsein unser Leben erfüllt von dem, was Leben ist. Bleibendes Leben, bestimmt durch unsere Berufung, bestimmt durch die Herrlichkeit Gottes aus seiner verborgenen Welt in diese, seine sichtbare Welt. Amen.